Die Überschrift von heute Morgen, von dem Thema, ist das Heilungspotenzial der Gemeinde. Nee, jetzt kommt nicht eine Predigt über Heilung und über Jesaja 53 und 1. Petrus 2, 24 und all das. Das kommt heute nicht dran, sondern es geht um den Teil von dir und von mir, den man nicht sehen kann. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Eine Geschichte aus dem Himmel. Mögt ihr Geschichten aus dem Himmel? Ich mag die total. Ist keine biblische Geschichte. Ist etwas, was ein ganz lieber Mensch, ein Bruder im Herrn, sich so überlegt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so gewesen ist. Darum, mach deine Ohren auf und hör zu. Was war zu der Zeit, als Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist sich im Himmel überlegt haben, wie sie uns knackige Sünder denn doch in den Himmel bringen? Der Vater hat vielleicht Folgendes gesagt. Mein Sohn, wenn du ein Mensch wirst, dann gebe ich dir eine Herrlichkeit, wie du sie jetzt noch nicht hast. Du hast dann die noch nie dagewesene Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, wie ich bin. Eine Möglichkeit, die du nicht hast, solange du nicht selbst dort unten als einer von ihnen lebst. Wenn sie sehen, wie du mit Prostituierten und Gaunern redest, wenn sie sehen, wie du leidest und mit Misshandlung umgehst, dann bekommen sie eine Ahnung davon, wie ich bin und wie sie sein könnten. Vater, mag der Sohn darauf erwidert haben, ich will diese Möglichkeit nutzen. Und es wird eine Freude sein, dich bekannt zu machen. Wenn ich zu dir zurückkomme, nachdem sie mich umgebracht haben, werde ich jedem meiner Nachfolger eine ähnliche Chance geben. Ich werde ihnen die Herrlichkeit geben, die du mir gegeben hast, damit auch sie einander dein Wesen vorleben können. Wenn ich wieder bei dir bin, werde ich eine Gemeinschaft von Menschen zurücklassen, die die Arbeit weiterführen und anderen deine unwiderstehliche Güte vorleben. Dann sagte der Heilige Geist, niemand wird je den Vater so vorleben wie du. Aber sobald ein neues Ebenbild empfangen ist, werde ich damit beginnen, das Rohmaterial in eine Person umzuformen, die auf einzigartige Weise etwas von dem Vater widerspiegeln und sein Werk vorantreiben kann. Ich werde dafür sorgen, dass deinen Nachfolgern nichts geschieht, was sich meinen Plänen in den Weg stellen könnte. Alles, auch die Schwierigkeiten, für die sie selbst keine Erklärung finden, wird dazu beitragen, dass sie dich noch besser bekannt machen können. Und wenn der Erzengel sie zu uns nach Hause ruft, dann werden Millionen und Abermillionen von einzigartigen Geschöpfen, eine unzählige Menge individueller Persönlichkeiten zusammenkommen wie die Facetten eines Diamanten und leuchten wie der Sohn. Vater, sagte der Sohn, meine größte Freude soll sein, dich deinen Kindern zu zeigen und ihre Anbetung zu empfangen. Und dann werde ich zu deiner Rechten sitzen, wenn sich alle vor deinem Thron verneigen. Meine Freude wird vollkommen sein, wenn ich unser Volk singen höre. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Plan ist gut. Mein Sohn macht dich bereit zu sterben. Heiliger Geist, pflanze die Ewigkeit in jedes Herz, das du erschaffst, und sobald es empfangen wurde, fang damit an, ihm deine Pläne für sein Leben einzuflüstern. Und dann gib es den wenigen, die gut auf dich hören, ins Herz, für andere zu wiederholen, was du bereits gesagt hast. Das wird ihnen helfen, dich ein wenig besser zu verstehen. Amen. Halleluja. Am Anfang war so ein Begriff, den habe ich eingefangen. der heißt unwiderstehliche Güte. Unwiderstehliche Güte. Ist dein Leben davon geprägt? Bist du unwiderstehlich gut zu deinem Nächsten? Ist es üblich, dass unseren Fehlern mit Güte begegnet wird? Ingrid zieht ein Gesicht, das mich denken lässt, sie sagt nein. Ich erzähle euch eine Geschichte von mir. Liegt schon ein paar Wochen zurück. Samstagmorgen, wir haben ja ein Auto und der Bernd und ich hatten eine kleine Debatte, wer jetzt dieses Auto zuerst benutzen kann, er um joggen zu gehen oder ich um schnell noch was einzukaufen. Aber geistlich wie er ist, hat er dann nachgegeben und hat gesagt, fahr du zuerst, aber fahr schnell. So, bin ich also nach Dietz gefahren zum Supermarkt. Die haben so ein paar Bio-Sachen neu gehabt, so ein Angebot, wisst ihr. Und ich mich gefreut und ich wollte ja schnell wieder zu Hause sein, damit auch der Bernd das Auto benutzen kann. Und ich hab gebetet, Herr, gib mir doch einen guten Parkplatz. Habt ihr Auto mal gemacht vielleicht? Und ich habe einen gefunden, genau vor der Tür so quasi. Ja, genau daneben war ein Platz frei. Der war für mich. Dann bin ich durchs Geschäft geflitzt, habe meine super Sonder-Bio-Öko-Mega-Angebote eingekauft. War vielleicht 10 Minuten da drin, komme raus zu meinem Auto und da steht ein älterer Herr vor mir und fängt an, mich zu beschimpfen. Ich stand da so, keine Ahnung, was er wollte, aber in wenigen Bruchteilen von Sekunden habe ich dann verstanden, warum er so übel drauf war mit mir. Ich habe nämlich ganz unmöglich da gestanden auf diesem Parkplatz. Wer unser Auto kennt, weiß, dass es nicht unbedingt so die Smart-Länge hat, sondern ein bisschen länger ist. Und ich habe das später nach ausprobiert. Dieser Parkplatz ist genau so lange von der Scheibe des Supermarktes bis zum Ende des Bordsteins, des Bürgersteigs, wie unser Auto. Die gleiche Länge ist halt in Amerika, war das wahrscheinlich ein bisschen länger gewesen, aber bei uns war das halt 5,11 Meter, danke, hast schnell den Fahrzeugschein geguckt. Und das war die Länge dieses Parkplatzes plus Bürgersteig. Und er sagt, oh, wie kann man sich so unmöglich da hinstellen? Und Frau mit dem Kinderwagen vorbei. Und es war eine Hauptstraße. Oh, ich wurde immer kleiner. Und ich dachte, ja, du hast ja recht, ist ja gut. Aber der hörte gar nicht auf. Und dann habe ich versucht, mich irgendwie zu rechtfertigen. Gab aber dann auf, der war ziemlich zäh. Setzte mich in mein Auto und bin ganz schnell nach Hause gefahren. So, da denke ich, oh, was ein Tag. Erst musst du dich ums Auto streiten, dann wirst du so zur Sau gemacht. Ja. Und dann, ah, habe ich gedacht. Da ist mir nicht Güte begegnet. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe unmöglich da gestanden. Ich stelle mich nie wieder dahin. Das könnt ihr mir glauben. Ja, dann laufe ich lieber die paar Meter und brauche die Zeit. Ich habe versagt. In dem Moment unbewusst. Aber ich habe versagt. Ich habe ein Klischee erfüllt. Frauen können nicht Auto fahren, nicht einparken und überhaupt. Ne? Und ja, stimmt nicht. Das war wie die 4 Sätze am Anfang. Ja. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst besser aufpassen. Ja, ich habe dann noch gedacht, ich bin ja Christ und der Herr wohnt in mir. Danke, dass du es mir gesagt hast, ich habe es geschnallt, ja. Nächstes Mal mache ich es besser. Aber dann habe ich mir hinterher überlegt, stellt euch mal vor, gleiche Situation. Ich fahre mit dem Auto dahin, freue mich, oh, Parkplatz, super, direkt vor der Tür. Geht alles schnell, kaufe meine Sachen ein. Komme zum Auto und da steht dieser nette ältere Herr, mit einem fetten, bunten Blumenstrauß in der Hand, lächelt mich an. Angelika, komm mal her, du bist jetzt mal ich. Drückt mir die Hand und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben unmöglich geparkt. Aber wissen Sie, Sie haben es bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Sie sehen so nett aus, junge Frau. Und hier haben Sie einen Blumenstrauß, damit der Tag nicht ganz verhunzt ist. Aber das nächste Mal denken Sie dran. Gell? Machen Sie es ein bisschen besser. Schönen Tag noch. Welche Gefühle hätte ich gehabt? Welche Gefühle hättest du gehabt? Tolle, aber auch Scham, so klein mit Hut, Scheiße gebaut, nicht mal. Ihm gegenüber tolle, ja, genau. Und ich glaube, so ist Gott. Ja, stimmt das so ein bisschen? Du machst etwas ganz Doofes. Du trittst in den größten Fettnapf, der da stand, den hast du dir ausgesucht. Du machst etwas, wo du dich schon für schämst und dann steht Gott da mit seiner Liebe und seiner unwiderstehlichen Güte und sagt: Maria, weißt du, kann meine Liebe zu dir gar nicht aufhalten. Aber denk dran, nächstes Mal machst du es richtig. Dann helfe ich dir dabei. Ja? Dann bist du nicht so in Hektik und dann nimmst du wahr, was du tust. Die Bibel sagt in Römer 2, Vers 4, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bewegt. Ja? Es ist eine gesunde Scham, Reue, ein Gefühl, dass es dir total leid tut, wenn du erfährst, dass jemand deinen Fehlern so begegnet. Und dazu möchte ich euch noch ein Beispiel vorlesen. Ich habe das mir auch abgeguckt und es ist halt jetzt so, dass die Männer, dass ein Mann das ist, der den Fehler gemacht hat, hätte ich es schreiben können, ich hätte eine Frau genommen, glaubt es mir. Ist also jetzt nichts gegen euch Männer. Aber stellt euch vor, da ist ein Mann, der seine Ehefrau total gedemütigt hat, erniedrigt hat, der sie verletzt hat. Was glaubt ihr, läuft im Himmel ab in diesem Moment? Was denkt ihr, fühlt Gott über dich? Über den Mann. Ich lese mal vor, was er annimmt hier und schreibt. Ja, du hast gerade deine Frau runtergeputzt. Das war nicht recht. Es war gemein und verletzend. Aber du solltest jetzt nicht darüber grübeln, warum du das getan hast. Du weißt selbst am besten, dass du in deinem Fleisch egoistisch, unsicher, arrogant und kleinlich bist. Ich möchte dir aber zeigen, dass dir das alles nicht gleichgültig ist. Einerseits möchtest du die Stimme deines Gewissens am liebsten zum Schweigen bringen und dein boshaftes Verhalten rechtfertigen. Du würdest gern so tun, als sei es dir völlig gleichgültig, dass ihr, deine Frau und du, euch gefühlsmäßig meilenweit voneinander entfernt habt. Auf der anderen Seite bist du aber auch traurig über dein Verhalten und würdest gerne zugeben, dass es falsch war. Das ist bereits der erste Schritt zur Umkehr. Und du würdest es gerne besser machen. Da ist also schon eine Spur Reue. Da regt sich ganz leise etwas in dir und du würdest gerne die Hand zur Versöhnung ausstrecken, würdest deiner Frau gern verzeihen und selbst um Verzeihung bitten. Gut, das sind die Wünsche deines neuen Herzens. Diese Regungen möchte ich stärken. Sie werden wachsen und Raum gewinnen, wenn du erkennst, was ich gerade jetzt über dich denke. Gerade jetzt, da du als bösartiger, arroganter Mensch vor mir stehst. Ich habe dir vergeben. Das gemästete Kalb ist schon geschlachtet und zubereitet. Die Engelchöre sind bei der Hauptprobe. Ich kann die Herrlichkeit in dir schon jetzt erkennen. Du möchtest deiner Frau gern in echter Liebe begegnen. Darüber hüpfe ich vor Freude. Du möchtest sie so lieben wie ich. Der Hunger ist da. Und wenn du begreifst und erlebst, wie ich dich sehe, jetzt, wo du nackt und beschämt vor mir stehst, dann kannst du auch deiner Frau anders begegnen. Ich bin so gut, dass man mir nicht widerstehen kann. Komm und probier's aus. Amen, fand ich auch toll. Danke, Peter. Einer sprach, jo. Halleluja. Das Loch im Herzen, unwiderstehliche Güte, das Loch im Herzen. Ich muss noch eins vorlesen, dann schwätze ich wieder ein bisschen so. Und ihr müsst mir wieder antworten, war das Quatsch oder ist das die Wahrheit? Ja? Also hört gut zu, ist nicht so lang. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ist jetzt ein Quiz. Das tiefste Sehnen jedes Menschen geht dahin, jemanden zu haben, der sich vorbehaltlos an uns freut. Allein das ist schon gut. Vorbehaltlos an uns freut. Wart bis zum Schluss. Und dann kommt die Bestätigung vielleicht. Der die Ressourcen hat, die uns fehlen und für den es keine größere Freude gibt, als uns daran teilhaben zu lassen. Jemanden, der uns achtet und darum von uns erwartet, dass wir alles, was wir empfangen, an andere weitergeben. Und der, weil er uns alles gibt, weiß, dass wir tatsächlich auch etwas zum Weitergeben haben. Der Wunsch, mit anderen in einer engen Beziehung zu stehen, macht unsere Würde als Menschen aus und bestimmt unser Schicksal als Ebenbilder Gottes. Jetzt dürft ihr. Ist das wahr? Ist das die größte Sehnsucht im Herzen eines jeden Menschen? Vielleicht verdrängt, vielleicht bewusst. Ja, gleich male ich was. Noch ein Quiz. Die Geschichte vom Blinden und vom Lahmen. Die trafen sich vor einer Brücke. Kennt ihr jemand die Geschichte schon? Nein. Der Blinde konnte nicht sehen, logisch. Und er traute sich deswegen nicht auf die Brücke. Aber der Lahme konnte nicht gehen und kam deswegen nicht vorwärts. Wie können die beiden ihr Problem lösen? Hat jemand eine Idee? Wenn die zusammenhalten, genau. Und wie halten sie zusammen? Weißt du es? Der Blinde trägt den Lahmen, genau. Euer Pastor hat es gelöst, das Rätsel. Stolz. Super. Möglichkeit 1, nur nochmal der Vollständigkeit halber, sie können sich gegenseitig ihr Versagen vorwerfen, so wie viele Leute das ja tun. Ja? Du bist blind, Chris hat es nicht geregelt, hast es denn nicht gesehen, Angelika, sag mal. Irgendwie, ob du es jemals raffst, ich weiß es nicht. Wen darf ich denn mal nehmen? Und Madi ist mir nicht böse. Und du kriegst ja auch keinen Fuß vor der anderen, oder? Wenn man dich sieht, du stehst immer an derselben Stelle. Kommst nicht vom Fleck. Ja? Das ist die eine Möglichkeit. Und die dürft ihr ganz oft erleben. Ist das so?
Ja.
Es ist leider so. Zweite Möglichkeit, sie fangen nicht an, sich zu beschimpfen und anzuklagen, sondern sie bleiben zu Hause. Gehen wir halt nicht über die Brücke, Angelika. Bleiben wir daheim. Alles bleibt, wie es ist. Nichts verändert sich. Keiner kommt weiter. Und die dritte herrliche Möglichkeit, die der Marc und der Bernd zusammen erarbeitet haben, sie halten zusammen. Der eine ergänzt den Punkt, wo der andere schwach ist und umgekehrt. Der Blinde nimmt den Lahmen auf die Schulter und nutzt seine Augen. Der Lahme leitet ihn und kommt dadurch selber voran. Eigentlich ganz einfach, aber im Alltag doch oft zu schwer. So, jetzt male ich euch ein Bild. Was ist das? Ein Dreieck? Nee, ein Dreieck. Einfach ein Dreieck. Da oben ist Gott der Vater, hier der Sohn und hier Heiliger Geist. Super, ihr seid noch da. Diese drei haben eine Beziehung zueinander. Stimmt das? Stimmt. Sie sind eins, lesen wir in Gottes Wort. Als der Plan gefasst wurde, den wir am Anfang gelesen haben, dass Jesus auf die Erde geht, um uns durch seinen Tod freizukaufen, hat er nicht gesagt, ey Vater, warum muss ich eigentlich diese blöde Aufgabe übernehmen? Warum muss ich sterben? Das Schwerste, immer kriege ich diese blöden Aufgaben, die keiner will. Und der Heilige Geist hat sich, glaube ich, nie beim Vater beschwert. Sag mal, warum kriege ich eigentlich keinen Körper? Ja, ich bin einfach nur als Geist da vorhanden. Solche Worte, glaube ich, gab es dort nie zu hören. Diese drei haben die Fähigkeit, so miteinander Gemeinschaft zu pflegen, wie kein anderes Wesen, wie kein Mensch mit einem anderen. Mit keinem anderen kann, ja, genau. Diese drei. Eine Gemeinschaft, die das Gute im anderen freisetzt. Eine Gemeinschaft, so wie diese drei sie haben, dazu sind wir als Gemeinde berufen. Das Unvollkommene braucht die von Gott gegebene, unvollkommene Ergänzung. Jedes Puzzleteil für sich ist wertlos, kann nicht das widerspiegeln, was Gott ist. Aber zusammen ist das möglich. Gemeinschaft, die ergänzt, die heilt, die das Gute im anderen freisetzt. Die lieber zuhört, als dauernd schlaue Ratschläge zu erteilen, die in den Arm nimmt, statt herumzubohren, und die ein Stück von sich selber verschenkt, ohne vorher die Kosten zu überschlagen. Angelika, tust du mir einen Gefallen? Holst du deine Namensvetterin mal aus dem Gebetsraum? Ja, zu mir? Ich werde was erzählen, was sie weiß, und ich hätte sie gerne hier dabei. So, jetzt machen wir mal einen Kreis um die drei. So, das ist der Kreis der Gemeinschaft. Und das bist du. Und das bin vielleicht ich oder irgendein anderer, der hier ist. Du stehst da nicht. Du stehst da drin. Mann, ihr seid heute so schnell. Genau. Gott hat beschlossen, uns in diese Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Und das Ganze auch hier weiterleben zu lassen. Kommst du zu mir, Geli? Du weißt, um was es geht. Ich wollte dich gerne dabei haben. Die Geli ist eine ganz starke Frau. Die habe ich gestern Abend angefaxt und die hat mir heute Nacht, wer weiß, was du heute Nacht gemacht hast, war interessant, die Uhrzeit von dem Fax zu lesen, zurückgefaxt. Und bei uns beiden war dieser Kreis der erlösten Beziehungen nicht immer da, gell? Nee. Also, ganz ehrlich gesagt, konnte ich die Geli am Anfang nicht leiden. War so. Und sie hat das gemerkt und sie war oder ist eine ganz ehrliche Frau und es gab Mauern, die standen zwischen uns. Vorbehalte, Vorurteile, Reaktionen, die kamen von ihr und von mir, haben dazu geführt, uns noch mehr auseinanderzudriften. Und wir waren beide unglücklich darüber, wir haben auch darüber geredet und das hat schon mal das erste Eis gebrochen. Neulich kam auch jemand zu mir, war nicht so toll, aber ich habe gesagt, super, dass du da warst, eine andere Frau, nicht aus der Gemeinde, und sagte, du Iris, ich habe ein Problem mit dir, ich komme mit dir irgendwie nicht zurecht. Ich sage, oh, danke, dass du da bist, und wir haben gebetet zusammen, und ich glaube, dass Gott auch diese Mauer niederreißt. Und sie hat mich ganz ehrlich konfrontiert, sie hat mir so meine Beziehungssünden, ich weiß nicht, ob der Heilige Geist dir das offenbart hat oder nicht, hat sie mir auf den Kopf zugesagt und habe gesagt, ja, Geli, hast recht, zu meiner Schande muss ich sagen, ich komme damit nicht klar. Da hast recht. Und wir haben gesucht und geredet, wir haben Mentoring, hat sie bei mir gemacht und haben uns oft getroffen dann. Und auf wunderbare Weise, und ich glaube auf übernatürliche Weise, hat Gott diese Mauern zerbrochen. Und wir haben jetzt nicht so den Mega-Kontakt am Nikolaustag, fahre ich sie besuchen zum Kaffee, damit ihr das alle wisst. Und sie ist Patentante unserer Tochter und es ist ganz, ganz viel passiert. Und ich habe ihr in dem Fax, ich habe sie um Erlaubnis gebeten, das erzählen zu dürfen heute Morgen und sie hat ja gesagt. Dankeschön. Und da habe ich ihr geschrieben und sie hat mir das Gleiche zurückgeschrieben. Ich sehe dich nicht so oft, ich sehe dich oft nur im Gottesdienst, aber wenn ich dich sehe, spüre ich in meinem Herzen, ich bin frei. Da ist keine Mauer, kein Vorurteil, kein Vorbehalt. Ich muss dich nicht meiden, um glücklich zu sein, ja? Ich kann dir begegnen, ich kann dir in die Augen schauen und es ist gut. Und der uns verbindet, der wohnt in uns beiden. Halleluja. Ich danke dir. Halleluja. Ja. Und wisst ihr, das gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten, die Flucht oder der Angriff, ja? Wir haben beide irgendwie so eine Art Angriff gefahren, einen positiven Angriff, eine Konfrontation gesucht. Und was wir beide nicht gedacht hätten, ist passiert. Gott hat uns geholfen, unsere Beziehung frei zu machen. Dass wir einander begegnen können, dass wir uns in die Augen gucken können. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr versteht, wo ich heute hin will und ob ich die Zeit habe, das alles zu sagen, was ich gerne sagen würde. Aber was ich meine, ist nicht eine seid nett zueinander Predigt. Ich meine nicht die Abwesenheit von Negativen, von Lästern, Vorurteile hegen, jemanden nicht mögen, Antipathien nicht bearbeiten. Es gibt ja so eine Aussage in der Welt, es gibt Leute, mit denen kann man und Leute, mit denen kann man eben nicht. Ja? So. Und klar, mit den Leuten, mit denen man sowieso gut kann, wenn die dann auch in der Gemeinde rocken, ist alles ganz prima. Aber du wirst feststellen, es gibt auch die anderen, die sich an dir stoßen und an denen du dich stößt. Und dann geht es aber immer noch nicht nur um die Abwesenheit des Negativen, also das Nicht-Böses tun, nicht schlecht reden, denken, weiß nicht, ja, sondern es geht um die Anwesenheit von etwas Übernatürlichem. Weil nett zueinander sein aus eigener Kraft, das kann auch jemand, der Jesus nicht hat, oder er kann es versuchen. Ja, bis der Kamm so schwillt und die letzte Bemerkung dann das Fass zum Überlaufen bringt, ja. Wenn der Tag schon schief anfängt, man hat verschlafen und für Arbeit läuft es nicht so und abends sagt die Frau, du hast immer noch nicht den Schrank repariert, dann alle Kraft der Nettigkeit und das Anstrengen, doch so freundlich sein zu wollen und das Lächeln Angelika im Gesicht und die Zähne und dann merkst du erst, dass du es aus eigener Kraft einfach nicht schaffst. Und wenn dann noch jemand in die Gemeinde kommt, der dir total zuwider ist, dann geht's erst recht nicht mehr. Petra, jetzt bist du dran, komm. Also die konnte ich von Anfang an leiden. Das komm. So, wer war bei Heaven's Gates dabei, vor knapp einem Jahr? Erkennt ihr sie wieder, die Alkoholikerin Petra? Ja? Also, ja, wir versetzen uns jetzt, sie ist heute sehr adrett und flott aus, aber wir erinnern uns an dieses Bild. Sie hat in einem Theaterstück in der Gemeinde eine Alkoholikerin dargestellt, die von ihrem Mann verlassen wurde, die total depressiv war und die sich das Leben genommen hat. Ja? Das war eine ganz ernste Szene und ich finde, sie hat das klasse gemacht übrigens. Und ja, nehmt mal dieses Bild, falls ihr es vor Augen habt, einer verlotterten Frau, nicht so schön frisiert, Haare durcheinander, glasige Augen, rote Nase vielleicht, nicht geschminkt, hat eine Fahne, riecht nicht so nett. Haben wir mal gehabt, da kam mal ein Mann, der kam so oben, weißt du, wen ich mein. Und da habe ich auch gedacht, oh Mann, und den hat Gott auch total lieb. Und am liebsten wäre ich weggelaufen. Hätte ihn gemieden, hätte gedacht, der Hadi, der kann gut mit neuen Leuten, der hat da ein Herz für, der macht das schon. Aber irgendwie stand halt gerade da und dann habe ich ihm die Hand gegeben und habe gesagt, Willi, schön, dass du da bist, finde ich klasse, dass du dich in Gottesdienst getraut hast, finde ich gut. Er hat nicht mehr so arg lange gelebt danach und wir denken, dass er beim Herrn ist, dass er es gerade so geschafft hat irgendwie, ne? Hat einen ganz ekligen Krebs gehabt und ist ganz eklig auch gestorben, aber wir denken, er hat am Ende, er hat das Gebet mit ihm gesprochen, als er so, ja, kurz vor seinem Tod schon stand und das ist genial. Und was passiert? Denn es gibt Leute, ich behaupte das, es gibt Leute, gegenüber denen hast du Vorurteile. Die meidest du. Es gibt Leute, auf die gehst du zu und es gibt Leute, die siehst du irgendwie nicht. Ach, der ist ja, war auch da und der ist ja schon wieder weg. Die nimmst du gar nicht so richtig wahr. Geschwister, aber auch Leute, die als Heiden in die Gemeinde kommen. Und ich glaube, dass Gott sich von uns wünscht, dass wir eine Gemeinde werden, die einander begegnet an dem Punkt. Und die nicht wegläuft. Und die auch Gestank und Äußeres nicht davon abhalten können, zu lieben. Weil auch wenn du dem in die Augen guckst oder der, wo du gar nichts äußerlich von der Herrlichkeit Gottes siehst, gibt es keinen Unterschied eigentlich zwischen er und der. Das ist nur das, was Jesus aus dir gemacht hat. Und ich habe so oft gemerkt, wie stolz ich bin und wie ich mich rausrede. Ich bin Älteste und so viele Leute wollen was von mir nach dem Gottesdienst. Das ist auch oft so und manchmal kommst du gar nicht so zu denen, wo du eigentlich hinwollest, aber es ist auch sehr bequem, diesen Gedanken zu pflegen und nicht zu fragen, Gott, zu wem gehe ich denn heute, wo ich von mir aus nicht unbedingt hingehen würde? Ja? Wen hast du? Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, auch draußen, wenn du bist. Frag mal Gott. Wo ist denn Jesus hingegangen? Und wenn du dann die Alkoholikerin, Petra, vor dir hast und sagst, hallo, schön, dass du in den Gottesdienst gekommen bist, oder sie, Schön, dass Sie gekommen sind. Sind Sie das erste Mal hier? Ja. Wie haben Sie denn von uns gehört?
Durch eine Bekannte.
Ach ja, das ist ja toll, finde ich total stark. Und du hast vielleicht Gelegenheit, ihr ein bisschen länger in die Augen zu gucken. Und siehst du hinter dem alkoholfuselverklärten Gesicht,
ja,
Fantasie, ja? Und hinter dieser Vorstellung, in den Augen dieser Frau, etwas, was Jesus in sie hineingelegt hat. Nämlich eine Sehnsucht nach Gott. Und ein Hunger und eine Sehnsucht nach dem, was ich eben vorgelesen habe. Nämlich nach echter Liebe, ohne Bedingung, die nicht fragt, wer ich bin, wie viel ich wiege, sondern die einfach lieb hat und die in der Lage ist, diese Liebe weiterzugeben. Und du siehst sie vielleicht, der Bernd ist manchmal so ein Mensch, der guckt Leute an und sagt, du wirst irgendwann mal eine Tochtergemeinde leiten oder du wirst irgendwann mal dieses oder einen Dienst der Barmherzigkeit haben oder, ja, dann schau diesen Menschen doch mal an, nicht mit den Augen der Iris, der Angelika oder des Bernd, sondern mit den Augen Gottes. Und stell dir mal vor, was Gott, wie Gott in der Lage ist, aus diesem Menschen etwas zu machen, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir haben schon Geschichten gehört von Leuten, es gibt Bücher, Kassetten, Biografien, wo Leute herkamen, in Situationen und Lebensgeschichten, wo du dir überhaupt nicht vorstellen könntest, dass das was werden soll. Feige Leute, die den Mund aufmachen und die predigen. Ängstliche, die Zeugnis geben. Dicke, die sich selber lieb haben. Das alles macht Gott. Dankeschön. Und ich mag so gerne da hineinkommen. Und ich möchte gern jemand sein, der in der Lage ist, auf Gott zu hören. Was Leute draußen und Leute drinnen betrifft. Dass wir nicht betriebsblind werden und gar nicht wahrnehmen, wie in unserem Herz Dinge sind, wo Beziehungen nicht geklärt sind. Und das ist unangenehm. Meint ihr, was war schön? Ich saß mit der Angelika da hinten im Kinderraum und die hat mir was gesagt. Und es hat gestimmt und ich hätte mir gewünscht, es hätte nicht gestimmt, aber es hat gestimmt. Ja, das war nicht schön. Oh, habe ich gedacht, ja, muss das. Also es war wirklich hart und es war unangenehm und es war peinlich. Die Frau des Pastors kann jemand nicht leiden. Und dann habe ich, und wisst ihr, der schönste Moment war danach, als ich dann sagte, ja, es stimmt. Verzeih mir. Gott, hilf mir. Wo ist die Liebe? C.S. Lewis hat was Tolles geschrieben. Mögt ihr C.S. Lewis? Ganz toller christlicher Schriftsteller. Er hat geschrieben, wir sollen nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. Und dann entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu mögen. Wenn wir einen uns unangenehmen Menschen schlecht behandeln, wird er uns immer unangenehmer werden. Ist das so? Sobald wir ihm aber etwas zuliebe tun, wird er uns weniger unsympathisch. Was ist ein Geheimnis? Und lasst uns doch mal die Bibel aufschlagen im ersten Johannesbrief. Im vierten Kapitel, 1. Johannes 4. Ich lese mit euch nur ein paar ausgesuchte Verse, 6 Stück an der Zahl. Verse 7 und 8 sind die ersten beiden. Da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 7 und 8, jetzt kommen Verse 11 und 12. Geliebte,
komische Anrede, geliebte Ingrid, geliebte Maria, geliebter Peter, geliebte Uli.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Wenn wir einander nicht lieben, was passiert denn dann? Dann geht er raus, dann zieht er sich zurück, meldet sich ab. Aber nicht gerne. Ich glaube, er bleibt sehr viel lieber. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und ich will, dass er in mir bleibt. Und an anderer Stelle heißt es, wenn du siehst, dass jemand Mangel leidet an deinen Geschwistern und du sagst, ach, geh hin in Frieden, lass dir es gut gehen, aber du tust nichts, wie kann die Liebe Gottes in dir bleiben? Wenn du nicht barmherzig bist und nicht den Blick dafür gewinnst, was denn dein Nächster braucht. Und die letzten beiden Verse, 20 und 21, lest ab dem zweiten Satz, Johannes 4, 20. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ist das jetzt eine schwere Last, die Gott auf uns legt? An anderer Stelle sagt Jesus, liebe deine Feinde. Es ist leicht, jemanden zu lieben, der dir mit Freundlichkeit begegnet, der dich toll findet, der dir Komplimente macht und es auch noch so meint. Das ist nicht schwer. Aber wenn du der bist, der den Anfang machen muss und lieben muss, dann brauchst du die Kraft, die du nur bekommen kannst, indem du sie dir hier bei Gott abholst und dir abguckst, wie gehen die drei miteinander um. Die sind eins. Und ich glaube, dass der Teufel sehr oft kommt und Dinge heraufbeschwören will. Entweder um uns hier rauszutrennen oder um hier etwas zu trennen. Weil wenn er die Gemeinschaft zerstört, macht er auf die Dauer auch den Einzelnen kaputt. Denn wir sind zur Gemeinschaft berufen. Mit ihm und miteinander. Und das ist demütigend. Gemeinschaft mit Gott ist ja noch okay, aber miteinander, mit dem Unvollkommenen, der da neben mir steht, das will er. Ich glaube, es ist eine große Sünde, wenn wir Antipathien, wie die Geli und ich sie hatten, nicht bearbeiten, wenn wir sie verleugnen und wenn wir nicht offensiv darauf zugehen und uns reinigen. Denn wie kannst du Gott lieb haben? Wie kann die Liebe Gottes kommen, wenn du den du angucken kannst, nicht siehst? Und ich habe im 2. Timotheusbrief, das lese ich euch vor, braucht es nicht aufschlagen, ich hoffe, ich finde es jetzt schnell, etwas gelesen, das mir ein Beispiel dafür gegeben hat, wie zwischen zwei Männern, die Jesus lieb haben, sich das anfühlen kann. Und hört mal raus, ob ihr diesen vier Versen, die ich jetzt lese, etwas abspüren könnt von der Beziehung, die Paulus mit Timotheus hatte. Er schreibt hier, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißungen des Lebens in Jesus Christus. Timotheus, meinem geliebten Kind. Wir wissen, er war nicht sein leiblicher Sohn, er war sein geistlicher Sohn. Er hat ihn lieb gehabt wie einen Sohn. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Der Bibel gibt's Männer, die weinen, ist das nicht gut? Keine Eisberge, keine Masken, keine unterdrückten Gefühle, sondern Tränen, weil sie sich gewünscht haben, zusammen sein zu dürfen. Und weil da eine tiefe Liebe war von einem zum anderen. Es gibt in meinem Leben Menschen, deren Gegenwart in mir das Verlangen weckt, Gott zu suchen. Gell? Manche davon sehe ich nicht so oft. Aber immer, wenn ich mit ihnen zusammen bin, dann kriege ich Lust, Gott zu suchen, zu beten, Lobpreis zu machen. Und ihr Leben inspiriert mich, das Gute
was Jesus in mich hineingelegt hat, hervorzuholen. Und es gibt Leute, die mir nicht so lieb begegnen. Und da besteht die Gefahr, dass da das andere, die alte Iris, wieder aufsteht. Und ich möchte jemand sein, den Gott gebrauchen kann, das Gute im anderen hervorzukitzeln. Der sieht an der Maria ihren blitzenden blauen Augen. Ja, sie ist in der Lage, noch mehr für Gott zu tun. Er wird dich freisetzen von Furcht und von all diesen Dingen. Er wird es tun. Und ich kann sehen, was Gott durch dich tut. Halleluja. Und ich kann sehen, wenn einer neu bekehrt ist und gerade in die Gemeinde gekommen ist und irgendeinen Dienst anfängt, ich kann sehen, da ist noch mehr. Gott wird kommen und wird dich gebrauchen. Und wir werden irgendwann zurückdenken an das Jahr 2002 und werden denken, weißt du noch, damals, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ein egoistischer 20-jähriger Bundeswehrsoldat meine Gemeinde baut? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ehre sei Gott dafür. Ja, das Ego schrumpfte, Jesus wuchs, preis dem Herrn. Ja, ich weiß es, ganz echt. Ja, lasst uns den Wunsch wecken. Sogar Nichtchristen können das tun. Ich habe das mal erlebt, unser Hund starb, ihr kennt die Geschichte, wurde überfahren, war ein dramatischer Einbruch für mich. Ich war sehr, sehr traurig, das Tier war mir wie ein Freund. Und wir haben uns ganz schnell entschieden, uns einen neuen Hund anzuschaffen und hatten einen Züchter gefunden, der gerade einen Wurf Benner Sennenhund-Welpen hatte. Und die sind knuddelig, ja, die sind total knuddelig. Und wir fuhren dorthin, es war Winter, es war dunkel. Und dann kam dieses Rudel großer Hunde, die haben mehrere große Hunde. Und einer war dabei, eine Hündin, die sah aus wie unser Ben. Weißt du es noch? Und ich sah diesen Hund, auch großer Weißanteil im Fell, so wie unser Hund war. Und ich dachte, der steht vor mir und ich fing an zu heulen. Es war mir total peinlich. Leute, die ich nicht kannte, die ich das erste Mal sah, und ich sehe den Hund und fange an, den Heulrotz und Wasser. War mir nicht angenehm. Und dann ging dieser Mann, der Züchter, hin und nahm mich in den Arm und hat gesagt, ich verstehe das. Und dann haben sie uns später ein Grab, sie haben einen Hund begraben, kann man sich jetzt drüber streiten, das ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben sie einen Hund im Garten begraben, da stand ein Rocky auf einem Kreuz, ja, ein großer Rüde. Und sie haben uns erzählt, wir verstehen das gut, wie sich das anfühlt, wenn man so einen treuen Freund, so ein Tier verliert. Und in dem Moment, das war auch so eine Begegnung, wo Gott mich durch diesen Mann nicht mal bekehrt, getröstet hat. Und das kann Gott auch. Gott ist faszinierend. Ein Amen wäre jetzt ganz angebracht gewesen. Gott ist faszinierend. Amen. Lass die Leute spüren, dass du dich so an ihnen freust, wie Jesus das macht. Nicht denken, oh, sag mal, die, was haben wir denn für Namen? Die, oh. Die Isolde, danke, das ist gut. Die Isolde. Sag mal, Bernd, was macht eigentlich die Isolde in der Gemeinde für einen Dienst? Die macht doch irgendwie gar nichts, oder? Warum ist denn die überhaupt Mitglied und was macht die eigentlich? Oder hast du gesehen, wie die letzten Sonntag angezogen war, Maria? Unmöglich, oder? Unmöglich. Lasst uns nicht solche sein, sondern lasst uns solche sehen, die hingehen. Fand ich so süß, in einem Film habe ich das mal gehört, da sagt eine Frau zur anderen, du, die Bluse, die du anhast, ist spitze. Und der Rock, ich gucke jetzt keinen an, den du anhast, ist auch klasse. Und du bist sowieso süß, aber ihr drei zusammen seht unmöglich aus. Ich weiß, ich wollte es nicht ausführen. Wisst ihr, man kann das auch liebevoll sagen. Und lustig. Und ja, wenn ihr jemanden nicht ganz so gut kennt, ja, dann seid vorsichtig, aber tut's in Liebe. Also lass die Leute spüren, dass du dich so an ihnen freust, wie Jesus das tut. Und suche nach dem Guten. Seh nicht immer auf das, hast du schon gehört, und er war wieder nicht im Gottesdienst. Pedi, hast du gesehen, der war schon wieder nicht da. Was wird da mit dem wohl los sein? Sondern überlege doch mal, der ist bestimmt in Wiesbaden beim Heilungsgottesdienst, oder? Bestimmt. Oder der liegt zu Hause auf den Knien und ringt mit dem Heiligen Geist. Bestimmt macht er das und hoffentlich macht er das. Geh doch nicht immer von dem Negativen aus. Ich glaube, das ist bei mir. Ich erwische mich da ständig bei Gott, erwischt mich da immer wieder bei. Und er sagt, Iris, suche bewusst nach dem Guten im Herzen des anderen und erkenne den Teil in ihm, der das Richtige ja tun will. Aber decke auch das Dunkle im Herzen des anderen auf. Seine Sünde, seinen Schmerz sollst nicht, also nicht nur seid nett zueinander, sondern, ich nehme dich wieder, ja, du sitzt irgendwie strategisch immer im Blick. Angelika, weißt du bist eine klasse Frau für den Herrn, aber neulich habe ich mich echt über dich geärgert. Da hast du da so ein bisschen, war das nicht blöd, was du da geschwätzt hast über die Isolde? War blöd, oder? Ja, und irgendwie, oder, ja, gibt auch dickere Knüller, ja? Dickere Dinger. Und dann sind wir verpflichtet, dahin zu gehen, in Liebe und daran zu glauben, er will ja eigentlich, sie will ja eigentlich doch die heißeste Person für Jesus auf diesem Planeten sein. Amen? Amen. Und sieh das von Gott hineingelegte Potenzial im anderen. Versuch doch mal, ihn mit Gottes Augen zu sehen. Ich habe von einem Mann gelesen, der ist Schriftsteller im Christlichen und der hatte einen Lehrer, der hat irgendwann gesagt, Fritz, Lehrer Fritz passt immer zusammen, gell? Komm doch mal heute Mittag zu mir. Und dann kam er und hat schon Angst gehabt vor dem Lehrer. Und er hat ihm dann etwas, eine Aufgabe gegeben über seine Hausaufgabe hinaus. Und er sagte, weißt du, Fritz, ich glaube, du kannst gut mit Worten umgehen. Mach doch mal das. Ein Moment, wo ein Mensch in sein Leben hineingesprochen hat und etwas bestätigt hat, was schon als kleiner Junge damals sein Traum war, zu schreiben. Und wo er schon gespürt hat, da ist was und eine Sehnsucht, das könnte mein Beruf, meine Berufung sein. Und dieser Lehrer hat es bestätigt und hat in sein Leben hineingesprochen und er hat es nie vergessen und ist Schriftsteller geworden. Pastoren tun sowas manchmal. Sie sagen zu Leuten, ich sehe da was bei dir. Und dann prüft es mal, ob das nicht von Gott ist. Denkt an Gideon. Der war total feige. Kennt ihr die Geschichte aus Richter 6? Die waren irgendwelche Itter, habe ich wieder vergessen, wie die hießen. Die waren auf dem Weg. Ihr wisst das vielleicht, lest es zu Hause nach. Um Israel zu zerstören, die kamen immer, wenn die haben gesät und wenn die Ernte reif war, kamen die Fehlen ins Land und haben alles platt gemacht und aufgefressen. Ganz eklige Leute. Und wenn du wüsstest, die kommen wieder, dann würdest du doch auch dein Päckchen packen und alles in Sicherheit bringen, was du irgendwie kannst. Und das hat der Gideon gerade gemacht. Er hat aus Schiss vor seinen Feinden sein Getreide und sein Zeug zusammengepackt. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt zu ihm, Gideon, du tapferer und streitbarer Held. Ja, wollte Gott den verarschen? Nee. Entschuldigung, blödes Wort. Veräppeln? Hat Gott ihn irgendwie lächerlich machen wollen? Mm-mm. Er hat gesehen, tief in diesem Feigling, da sitzt ein Held. Da ist der Geist Gottes drin und er ist in der Lage, mehr zu tun, als er sich vorstellen kann. Genau, außen hat er Angst, innen hat er Mut. Und den Mut will Gott wecken. Fang bei deinen Kindern an, das fiel mir so ein. Manchmal habe ich ganz konkrete Vorstellungen, wie so der Lebensweg meiner Kinder aussehen könnte und sollte. Und dann hat Gott gesagt, da müssen wir loslassen. Ich denke, je älter sie werden, desto konkreter werde ich das wahrscheinlich erleben, dass sie andere Vorstellungen haben als ich. Aber dass es nicht unbedingt schlecht sein muss. Dass sie vielleicht etwas anderes werden wollen, als ich denke, dass sie werden sollten und was doch gut wäre. Sondern versuch auch sie, die so dicht bei dir sind, mit den Augen Gottes zu sehen. Auch deinen Mann und deine Frau, die du ja so gut kennst und einschätzen kannst und weißt, was sie können und was sie nicht können. Und dann möchte ich noch, weil wir ja gar so transparent sind, eine Iris-Geschichte erzählen. Dann komme ich zum Schluss und ich werde etwas überziehen. Schlacht mich, werft Tomaten oder geht heim oder bleibt am besten. Aber das gehört dazu. Diese Geschichte fand statt am 19.11. diesen Jahres. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wochentag war. Ein Montag?
Das ist auch jetzt egal, ja, lass uns nicht.
Der 19.11., da habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Okay, also dieser Tag war ein Tag, wo Gott zu mir redete. Und zwar hat er mir gezeigt, warum seine Liebe manchmal in meinem Leben nicht so präsent sein kann. Geht dir das manchmal so? Liebe Gottes, hier, ja, aber hier, wo ist er? Wo ist er? Gott ist weit weg und du erlebst ihn nicht so, wie du es dir wünschst oder wie es die anderen immer vorne erzählen, ja. Und Gott hat mir in meinem Leben einen Punkt gezeigt. Und zwar ging es darum, dass ich mich selber an einem Punkt nicht leiden konnte. Und ich habe das aber so schön hinter mir gelassen, dass ich das nicht mehr wahrgenommen habe. Soll ich mich mal hin in das Pult, das betraf meine Figur. Nachdem der Raphael geboren war, war ich sehr erstaunt, als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam und mich auf die Waage stellte. Das war irgendwie anders als bei der Grace, was da stand. Und dann habe ich gesagt, wenn du aufgehört hast zu stillen, dann fass das du kriegst das wieder weg. Und ich habe gekämpft, habe es auch Leuten erzählt, ich schaff das schon. Und dieses Jahr noch so und so viel Kilo. Aber was ich nicht gemerkt habe, ich habe meinen Körper zu meinem Feind erklärt. Ich habe mich angeguckt im Spiegel und habe gesagt, du siehst nicht so aus, wie ich dich haben will. Und Leute mögen mich nicht so gerne leiden und denken, was ist denn das für eine runde Nudel, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ich habe mich selber nicht gemocht. Und Gott hat zu mir gesagt, das ist Selbsthass. Und was du brauchst, ist Agape-Liebe für deinen Körper. Kennt ihr die drei Liebesarten? Jeder, der beim Bernd in Beratung war, wahrscheinlich irgendwann hast du sie gehört. Eros, Phileo, Agape. Eros, Erotik, handeln wir mal ganz kurz ab, sage ich sonst nichts zu. Phileo, die Freundesliebe, ich hab dich so lieb, weil du so einen schönen roten Pulli anhast und weil du mein Freund bist und weil du mir was Gutes getan hast. So geben, nehmen. Aber Agape, das ist die Liebe Gottes, die sagt, ich hab dich lieb, obwohl du so bist, wie du bist. Und Gott sagte zu mir, Iris, du brauchst Agape-Liebe für deinen Körper. Und wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst, dann sagst du, trotzdem, ich liebe dich trotzdem. Ja. Und an diesem Tag lief ich so durch den Wald. Ich gehe ja laufen, war ein Versuch. Ich gehe auch weiterhin laufen. Es macht nämlich auch Spaß, egal ob man dick, dünn, klein, groß, lang, kurz ist. Und mit meinem Hund. Und alle zwei Minuten kam dieser Satz von innen so hoch, stieg in mir auf. Und ich sagte, du bist mein Freund. Du bist ab heute mein neuer Freund. Und ich werde dir helfen, wieder dahin zu kommen, wo du mal warst, aber in Liebe. Und ich lief und du bist mein Freund. Ja, du bist. Dann habe ich die Petra angerufen, wollte ihr was anderes erzählen und habe gesagt, du Petra, ich habe einen neuen Freund. Ja? Was denn für ein Freund? Und dann habe ich ihr das erzählt und sie fand das irgendwie gut. Und ich fand das irgendwie auch gut. Und ich sage dir ein Geheimnis. Keine Zellulite. Kein Speckring, keine Delle in deinem Hintern kann die Liebe Gottes aufhalten. Und wenn du viel Glück hast, auch nicht die Liebe deines Mannes und deiner Geschwister. Aber das ist ja ab heute alles anders, stimmt's? Ja, genau. Und dann gibt es so diese Anwandlungen, die vielleicht jetzt noch im Raum stehen. Du denkst, ich brauche die anderen gar nicht. Die Gemeinschaft ist ja ganz nett, aber nicht für jeden. Da sagt der Stolz in dir, schafft das auch alleine. Und die Angst in dir sagt, ich könnte ja verletzt werden, abgelehnt werden, wenn ich mich jetzt da so offenbare und mit anderen so enge Gemeinschaft habe. Und die Lüge sagt, bloß nicht das Gesicht verlieren. Wenn ich jetzt da was zugebe, was wird die von mir denken? Die Faulheit sagt, für Beziehungen und für solche Gemeinschaft habe ich keine Zeit, viel zu aufwendig. Und der Zorn sagt, was wollen die eigentlich von mir? Ja? Und all das legen wir jetzt ab und stehen auf und treten vor Gott. Und vielleicht schauen wir nochmal auf unser Bild der Gemeinschaft. Und wir werden gleich verschiedene Sachen durchbeten. Und der Heilige Geist hat dich vielleicht an einem Punkt angesprochen. Vielleicht, was ich als letztes gesagt habe, dass du dich selber annimmst in einem bestimmten Bereich, dass du dein Gegenüber, vielleicht hast du auch eine Geli-Ringelstein in deinem Leben, ja? Oder einen Klaus, einen Fritz oder eine Isolde in deinem Leben. Und dann bringst du das jetzt mal vor Gott. Und vielleicht bist du auch nicht so ganz in diesem Gemeinschaftskreis drin. Und wisst ihr, was ich nicht will, ist, dass wir uns ab heute furchtbar anstrengen, nett zueinander zu sein, sondern dass wir sagen, Jesus, hilf mir, deine Liebe, die du hast, durch mich fließen zu lassen, zu dem anderen hin. Hilf mir auf übernatürliche Weise, nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft, mit der Hilfe von dir, lieber Heiliger Geist, das wiederzuspiegeln, was du bist und wer du bist, nämlich die Liebe selbst, die nicht fragt, wo kommst du her, wo gehst du hin, wie siehst du aus, was machst du, wie viel Geld hast du in der Tasche, sondern die guckt in die Augen, die da vor dir sind und die hat Gott gemacht. Egal zu wem die zwei Dinger gehören, die hat Gott gemacht. Und Gott hat etwas Besonderes in diesen Menschen hineingelegt. Und er ist einmalig und er ist wunderbar. Und Gott hat etwas Gutes mit diesem Menschen vor. Lass uns unsere Augen schließen und die Melli kommt und untermalt das ein bisschen mit Musik. Und Vater, ich danke dir einfach für jeden, der jetzt hier steht. Und ich habe keine Ahnung, was wie angekommen ist, aber ich weiß, du weißt es. Und ich weiß auch, dass du zwischen dem, was ich gesagt habe, du selber geredet hast, auch ohne meine Worte, zwischen den Zeilen oder ganz, ganz individuell. Ich weiß das, Herr, und du bist da. Und ich wünsche mir so sehr, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, wo Menschen sich begegnen. Nicht nur, hallo, wie geht's dir, sondern wo wir einander mit deinen Augen sehen, Herr. Wo wir das Gute im Anderen suchen und erkennen wollen. Das Dunkle aufdecken und in Liebe den Anderen zurechtbringen, helfen. Ihn an der Hand nehmen und sagen, du guck mal, auf dem schmalen Pfad ist es viel schöner als hier. In Liebe. Und Herr, wir sind Menschen und wir sind schwach. Und wir brauchen deine Kraft, um das zu tun. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns damit ausstattest.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.